Des Buddhas letzte Reise. Das Mahaparinibbana-Sutta nacherzählt von Raimund Hopf. Kapitel 1. Es war das Jahr 401 vor unserer Zeitrechnung, als der erhabene Buddha in Ratchagaha auf dem Gichakuta, dem Geierhügel, weilte und Besuch erhielt von Vasakara, dem Hauptminister von Magadha. Oder war es doch 100 Jahre vorher? So genau weiß man das nicht. Aber wo wir schon bei Jahren sind, aufgeschrieben wurde dies erst ungefähr 100 Jahre danach, zusammengesetzt aus einzelnen mündlichen Überlieferungen und Erinnerungen. Und von wegen aufgeschrieben, auch das Verfassen geschah da wohl noch durch Rezitieren und Memorieren. Niederschriften vermuten wir frühestens 100 Jahre vor unserer christlichen Zeitrechnung. Und das nicht mal dort, wo es geschah, in Nordindien, sondern in Sri Lanka. Doch wohl in einem immer noch erhaltenen Dialekt aus der Gegend und Zeit des Buddha, den wir heute Pali nennen und wohl die älteste Form der frühbuddhistischen Überlieferung darstellt. In den Jahren des Buddha gab es freilich noch kein historisches Bedürfnis, Geschehenes chronologisch festzuhalten. Doch wir befinden uns mit unserer vorliegenden Überlieferung bereits in einer Zeit, die es für notwendig erachtete, für spätere Generationen darzustellen, was den ganzen Kontinent Indiens damals revolutionär verändern und bis heute Spuren der Inspiration und Orientierung hinterlassen würde, das Erscheinen eines voll erleuchteten Buddhas. Unsere vorliegende Geschichte war der erste Versuch, zunächst die letzten Ereignisse des Erhabenen aneinander zu reihen und dabei auch gewisse Deutungen, die sich daraus für eine Schulrichtung ergaben, einzuflechten. Es wundert daher kaum, dass wir es mit einer ganzen Reihe an gleichnamigen sogenannten Lehrreden, Suttas im Pali und Sutras im Sanskrit, zu tun haben. Im Nachfolgenden möchte ich die wahrscheinlich älteste davon in moderner Form mit noch spürbar vermuteter Hagiographie, also spätere Überhöhung des Buddha, doch frei von anachronistischen Zusätzen und vor allem den der mündlichen Rezitation üblichen Wiederholungen wiedergeben. Was meine ich mit anachronistischen Zusätzen? Nun, sollte der Buddha ein Leben lang seine Schüler sich als gleichgestellte Freunde Avuso anreden lassen und dann auf dem Sterbebett eine Hierarchie erschaffen zwischen älteren Terra und jüngeren Mönchen, die die Ersteren dann fortan als ehrwürdige Ayasma anzureden haben? Vielleicht ja. Vielleicht musste aber auch eine bereits entstandene hierarchische Tradition nach dem Buddha gerechtfertigt werden. Und warum sollte der gute Ananda daran schuld sein, dass der Erhabene sein Leben nicht verlängert hat? Und dieser von der Frage des Ananda dieses überhaupt abhängig machen? Möge der Hörer mir also erlauben, diese kleinen Einschübe, die nicht wie die meisten Teile des Mahaparinibbana-Sutta mit anderen Pali-Suttanta-Texten kongruent sind, einfach wegzulassen. Die ganze Reise zieht sich mindestens über ein Jahr hin und endet im Vesak, unserem Monat Mai, mit dem endgültigen Parinibbana, dem großen Erlöschen des Erhabenen, im Kreise seiner Schülerinnen in Kusinara. Es kann als sicher gelten, dass der Erhabene es bis Kapilavastu, der Hauptstadt seines Clans, der Sakya, schaffen wollte, um dort zu sterben. Doch seine fortschreitende Krankheit machte dies unmöglich. Nun, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, es war wohl vor der Regenzeit, dem jährlichen Retreat der Mönche, als Ajatasattu, der damalige König von Magadha, die Vatschi-Republik angreifen und in sein Reich annektieren wollte. Dafür hätte er sehr gerne den Buddha um Rat gefragt. Doch er traute sich nicht selbst, zum Erhabenen zu gehen. Schließlich hatte er einen seiner besten Laienschüler, seinen leiblichen Vater Bimbisara, vor 6 Jahren getötet, um an die Macht zu kommen. Übrigens ein Schicksal, das sich noch 7-mal in dieser Familie wiederholen sollte. Bis das Volk endlich genug hatte von einer Herrscherfamilie, in der der Sohn jeweils durch Vatermord auf den Thron kommt. Später ist durch diesen Aufstand das Maurya-Reich entstanden, das den berühmten großen Ashoka hervorbrachte, ein großindischer Herrscher, der nach seiner letzten sinnlosen Schlacht gegen die Kalinga, heutiges Odisha, sich zum Buddhismus kehrte und Gerechtigkeit, Tierschutz, religiöse Toleranz, soziale Gerechtigkeit und Gewaltfreiheit in ganz Indien einführte, das zu dieser Zeit ein blühendes, überwiegend buddhistisches Großreich war, wovon noch heute baktrisch-griechische Berichte zeugen. Da kam also Vasakara, der Hauptminister von Magadha, zum Gaya-Hügel und fragte den Erhabenen, ob es dem König Ajatasattu möglich wäre, die Vajis einzunehmen. Was hat er denn erwartet? Etwa, dass der friedfertige Buddha ihm Tipps zur Kriegsführung oder gar eine Absolution erteilt? Weise wie er war, antwortete der Erhabene ihm nicht direkt, sondern fragte seinen Aufwärter Ananda, der gerade hinter ihm stand, um ihm Luft zuzufächern, ob dieser gehört habe, ob die Vajis sich immer noch häufig versammeln, Entscheidungen in Eintracht fällen, ihr verfassungsmäßiges Grundgesetz aufrechterhalten, auf ältere und erfahrene Menschen hören und diese achten, Frauen und Mädchen nicht gegen ihren Willen zur Heirat zwingen, ob sie ihr traditionelles Sozialsystem des Teilens von Gütern durch Opferspeisen immer noch aufrechterhalten und heilige Menschen und ihre Religionsausübung schützen und fördern. Jede dieser sieben Prinzipien des gemeinschaftlichen Zusammenhalts, so Ananda, sei bei ihnen noch aktiv. Und jedes Mal sagte der Erhabene dann, solange dies der Fall ist, ist nur Wachstum für die Vajji zu erwarten, kein Verfall. Und auch dem Vasakara war längst klar, dass man die Vajjis wohl nur durch diplomatisches Geschick und innere Spaltung besiegen könne. Was danach leider auch passierte. Der Buddha selbst hatte diese Prinzipien einst den Vajjis gelehrt und nahm dies nun zum Anlass, diese auch auf seinen Sangha, die Gemeinschaft seiner ordinierten Schülerinnen und Schüler, anzuwenden. Er ließ durch Ananda alle Nonnen und Mönche aus der Gegend um Rajagaha auf dem Gaya-Berg versammeln und sagte ihnen, dass auch sie sich häufig versammeln, Entscheidungen Eintracht treffen, bewährte Übungsregeln nicht aufgeben, die Älteren und Leiter der Gemeinschaft achten und auf sie hören, sich achtsam und durch Zurückziehung ihrer Praxis widmen und allen gegenüber Gastfreundschaft üben sollten. Wenn sie das tun, ist nur Wachstum, kein Verfall zu erwarten. Sodann nannte er noch sieben weitere Leitlinien, die ihr Wachstum sichern, nicht geschäftig, geschwätzig, schläfrig oder gesellig zu werden, unheilsame Wünsche aufgeben und gute Freundschaften pflegen. Und weitere sieben sollten sie pflegen. Vertrauen, Scham, Scheu, Lernen, Anstrengung, Achtsamkeit und Weisheit. Ebenso sollten sie die sieben zur Erwachung hilfreichen Eigenschaften entwickeln. Achtsamkeit, Dhamma-Ergründung, Tatkraft, meditative Freude, Stille, Sammlung und Gleichmut. Und als letzte sieben die Meditation der Vergänglichkeit, der Nicht-Selbsthaftigkeit, der Unreinheit, des Nachteils, des Aufgebens, der Leidenschaftslosigkeit und der Auslöschung. Danach nannte er weitere sechs Punkte. Die Ordinierten sollten ihre Mitordinierten mit wohlwollenden Taten, Reden und Gedanken unterstützen, ihren Besitz miteinander teilen, ethisch und mit guter Sichtweise miteinander umgehen, um besser meditieren zu können und dem Leiden ein Ende zu machen. Auch auf diese Weise ist nur Wachstum zu erwarten. Und immer wieder betonte der Erhabene die Wichtigkeit der drei Stützen von Ethik, Meditation und Weisheit, die ein großes Ergebnis, einen großen Vorteil haben, durch deren Pflege das Herz frei wird von den Einflüssen durch sinnliches Vergnügen, Existenz, Ansichten und Unwissen. Nachdem der Erhabene in Rajagaha so lange verweilt hatte, wie es ihm gefiel, sprach er zu Ananda. Komm, Ananda, lass uns nach Ambalatika gehen. Und wieder unterwies er dort eine große Menge an Schülerinnen und Schülern über die Wichtigkeit der drei Stützen von Ethik, Meditation und Weisheit, die ein großes Ergebnis, einen großen Vorteil haben, durch deren Pflege das Herz frei wird von den Einflüssen durch sinnliches Vergnügen, Existenz, Ansichten und Unwissen. Und später reiste der Erhabene nach Nalanda, wo er im Mangoheim in Pava verweilte. An diesem Ort seiner Heimat war Sariputta in hohem Alter zurückgekehrt. Dieser kam, besuchte den Erhabenen und sprach: Mein Vertrauen in den Erhabenen ist so groß, dass ich glaube, kein Buddha der Vergangenheit oder Zukunft kann den Erhabenen je übertreffen. Aber Sariputta, kannst du denn die vollkommenen Erwachten der Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft mit deinem Geist erkennen? Nein, das kann ich nicht, aber ich habe die Lehre des Erhabenen für mich als solche erkannt und weiß, so wie man in eine befestigte Stadt nur durch das Haupttor eingehen kann, so führt nur durch dieses Tor der Weg zur Befreiung, nämlich die Vernichtung der fünf Hemmungen, die Überwältigung der Herzensbefleckungen durch Weisheit, die Festigung der Anwendungen der Achtsamkeit, die sieben Faktoren der Erwachung, der Wirklichkeit entsprechend gepflegt, führen zur vollkommenen Erleuchtung. Und wieder unterrichtete der Erhabene eine große Anzahl an Ordinierten dort im Mangohain in Pava über die Wichtigkeit der drei Stützen von Ethik, Meditation und Weisheit, die ein großes Ergebnis, einen großen Vorteil haben und durch deren Pflege das Herz frei wird von den Einflüssen durch sinnliches Vergnügen, Existenz, Ansichten und Unwissen. Und später reiste der Erhabene mit einer großen Menge seines Sanghas nach Patalingama, der gerade zur neuen Festung und Hauptstadt werdenden neuen Regierungsstadt von Magadha, dem heutigen Padma. Dort kamen viele Laienanhänger und luden den Erhabenen in die neue große Gemeindehalle ein, um seine Belehrungen zu hören und ihn zu bewirten. Nachdem sie alles vorbereitet und eingerichtet hatten, kam der Erhabene am nächsten Tag mit seinem Sangha. Und als die Laien ihm gegenüber saßen, belehrte er sie in fünf Nachteilen, die durch Verlust und Nachlässigkeit an Ethik entstehen können. Man verliert seinen Besitz, erhält einen üblen Ruf, hat Angst und Scham, vor Menschengruppen zu erscheinen, wird verwirrt sterben und erlebt eine schlechte Existenz nach dem Tod. Wohingegen Reichtum, ein guter Ruf, Furchtlosigkeit im Auftreten, unverwirrtes Sterben und eine gute Existenz nach dem Tod zu erwarten sind, wenn ethisches Verhalten zur Gewohnheit wird in diesem Leben. Und nach vielen weiteren Belehrungen bis in die Nacht hinein entließ er seine Laienschülerinnen und Laienschüler und zog sich zurück in die Abgeschiedenheit. Zu jener Zeit ließen die Großminister von Magadha, Sunida und Vasakara um Patalingama eine Festungsanlage bauen, um die Vatschi abzuwehren. Und gleichzeitig ließen sich viele Tausende von Göttern in Patalingama nieder. Und das Herz der Einflussreichen in der Stadt neigte sich dazu, genau dort ein Anwesen zu bauen, wo ihnen ähnliche Götterwesen sich niederließen. Das alles sah der Erhabene mit seinem übermenschlichen Auge und erzählte es am Morgen dem Ananda. Es ist, als ob sich die Großminister mit den Tavatimsa-Göttern abgesprochen hätten, die Vatschis einzunehmen. Diese Stadt wird eine wichtige Handelsstadt werden und viele Handelswege werden hierher führen. Doch es wird drei Gefahren für sie geben, durch Feuer, Wasser und innere Spaltung. Da ausgerechnet kamen diese beiden Großminister von Magadha, Sunida und Vasakara, zum Erhabenen und luden ihn zum Essen in ihr Anwesen ein. Der Erhabene akzeptierte die Einladung und als er am nächsten Morgen dort mit seinen Nonnen und Mönchen erschien und sie gegessen hatten, sprach er diesen Vers zu den Großministern. Die Weisen leben gern im Land der Ethik. Der Tugendhafte speist sie und auch die Götter, die für ihn sorgen. Wer achtet, wird geachtet. Den beschützen die Götter wie eine Mutter ihr Kind. Danach ging der Erhabene zum Ganges, dicht gefolgt von den Ministern. Diese wollten wissen, wo der Erhabene den Strom überquert, um diesen Ort das Gautama-Tor zu nennen, das heute Buddhaghat heißt. Zu jener Zeit reichte das Wasser des Ganges bis zum Uferrand, sodass sogar Krähen daraus trinken konnten. Menschen nutzten Schiffe, Boote und Flöße, um zum anderen Ufer zu gelangen. Doch der Erhabene entschwand einfach so und erschien mit dem Sangha auf dem gegenüberliegenden Ufer, ohne Aufsehen zu erregen. Da machte der Erhabene diesen Ausspruch: Leute bauen sich ein Floß, Weise haben überquert. Kapitel 2. Der Erhabene ging daraufhin nach Kotigama. Als er dort verweilte, sprach er seinen Sangha an. Lange Zeit habe ich und habt ihr den Samsara, den Daseinskreislauf, durchwandert, weil wir die vier edlen Wahrheiten nicht verstanden, nicht durchdrungen haben, wie sie wirklich sind. Die edle Wahrheit vom Leiden, vom Entstehen des Leidens, vom Ende des Leidens und vom Weg, der zum Ende des Leidens führt. Doch nun wurden sie von uns verstanden, selbst gesehen, und abgeschnitten ist die Wurzel des Leidens. Der Durst nach Existenz ist eliminiert. Kein Werden wird es wieder geben in diesem Dasein. Und wieder betonte der Erhabene die Wichtigkeit der drei Stützen von Ethik, Meditation und Weisheit, die ein großes Ergebnis, einen großen Vorteil haben, durch deren Pflege das Herz frei wird von den Einflüssen durch sinnliches Vergnügen, Existenz, Ansichten und Unwissen. Nachdem er dort verweilt hatte, solange er wollte, ging er nach Nadika und wohnte dort in der Ziegelbehausung. Da fragte ihn Ananda nach der Wiedergeburt eines Mönchs namens Saha, der dort kürzlich verstorben war. Ebenso einer dort kürzlich verstorbenen Nonne und vielen Laienanhängerinnen und Laienanhängern, die namentlich bekannt waren. Alle von ihnen waren, so der Erhabene, gesicherte Heilige, die einen Strom eingetretene mit den drei Fesseln zersprengt, die anderen einmal wiederkehrende mit zusätzlicher Schwächung von Lust, Hass und Täuschung. Wieder andere waren nie Wiederkehrer mit 5 Fesseln zersprengt, die spontan in den reinen Ländern wiedergeboren werden, um dort Nibbana zu erreichen. Und dann fügte er an: Noch weitere 50 verstorbene Laienanhängerinnen und Laienanhänger haben hier die Nie-Wiederkehr erreicht, mehr als 90 die Einmal-Wiederkehr und mehr als 500 den Stromeintritt. Es ist kein Wunder, dass Menschen sterben, Ananda. Wenn ich von allen ihr Wiedererscheinen benennen soll, wäre das zu viel. Ich gebe dir ein Kriterium an die Hand, wonach ihr für euch selbst sehen könnt. Ich nenne es den Spiegel der Lehre. Wer sich bezüglich des Erhabenen, der Lehre und des Sanghas völlig klar ist und die unerschütterliche Zuversicht hat, der Erhabene ist ein Vollendeter, ein vollkommen Erwachter, perfekt in Wissen und Wandel, der glücklich Gegangene, Kenner der Welten, ein unübertrefflicher Meister belehrbarer Personen, Lehrer der Menschen und himmlischen Wesen, der Erwachte, ein Erhabener. Gut dargelegt vom Erhabenen ist der Dhamma, erfahrbar hier und jetzt, zeitlos und unmittelbar. Er lädt alle ein, für sich selbst zu schauen, führt zum höchsten Ziel und ist von denen, die ihn praktizieren, selbst erkennbar. Der Sangha der Schüler und Schülerinnen des Erhabenen praktiziert den guten Weg, den direkten Weg, den authentischen Weg, den rechten Lebensweg. Er besteht aus 4 Paaren, den 8 Personen von Verwirklichten. Das ist die Schülerschaft und Gemeinschaft des Erhabenen, würdig der Gaben, würdig der Gastfreundschaft, würdig der Spenden, würdig des respektvollen Grußes, unübertrefflich als Verdienstansammlung für die Welt. Und zudem versehen ist mit der unüberschätzbaren, unbefleckten und zur Meditation führenden Ethik. Der kann sich als ein Stromeingetretener ansehen, der in keine niedere Existenz mehr verfällt, bestimmt auf das vollkommene Erwachen, das endgültige Ziel hingeht. Und wieder betonte der Erhabene die Wichtigkeit der drei Stützen von Ethik, Meditation und Weisheit, die ein großes Ergebnis, einen großen Vorteil haben, durch deren Pflege das Herz frei wird von den Einflüssen durch sinnliches Vergnügen, Existenz, Ansichten und Unwissen. Nachdem er dort verweilt hatte, solange er wollte, ging der Erhabene weiter nach Vesali, nahm Wohnung im Mangoheim der Kurtisane und Laienanhängerin Ambapali. Dort lehrte er den Sangha weiter. Achtsam sollen Ordinierte verweilen, klar bewusst, das ist meine Belehrung für euch. Wie verweilt jemand achtsam? Da verweilt jemand beim Körper in Betrachtung des Körpers, bei den Gefühlen in Betrachtung der Gefühle, beim Herz in Betrachtung des Herzens, beim Dhamma in Betrachtung des Dhammas, eifrig, klar, bewusst und achtsam, nachdem er Begierde und Abneigung hinsichtlich der Welt entfernt hat. So verweilt jemand achtsam. Wie ist jemand klar bewusst? Da ist jemand klar bewusst, wenn er weggeht, wenn er zurückkommt, klar bewusst beim Hinsehen und Wegsehen, klar bewusst beim Beugen und Strecken der Glieder, klar bewusst beim Tragen der Robe und Almosenschale, klar bewusst beim Essen, Trinken, Kauen und Schlucken, klar bewusst beim Ausscheiden von Urin und Kot, klar bewusst beim Gehen, Stehen, Sitzen, Einschlafen, Wachen, Sprechen und Schweigen. So ist jemand klar bewusst. Achtsam sollt ihr verweilen, klar bewusst. Dies ist meine Belehrung für euch. Da hörte die Kurtisane Ambapali von der Ankunft des Erhabenen und bestieg eilends ihren schönen Wagen und fuhr zu ihrem Mangohain, ehrte und begrüßte den Erhabenen und setzte sich zu ihm. Der Erhabene unterwies sie mit einem Lehrgespräch, ermahnte, ermutigte und ermunterte sie. Danach lud sie den Erhabenen mit dem Sangha zum morgigen Essen ein, und nachdem dieser durch Schweigen seine Zustimmung erteilt hatte, verabschiedete sie sich und fuhr wieder fort. Unterwegs traf sie auf die Wagen junger Lichavis, die auf dem Weg zum Erhabenen waren, und bremste diese mit ihrem Wagen aus. »Zu spät, Freunde, ich habe den Erhabenen schon zum Essen eingeladen.« »Komm, wir geben dir 100.000, wenn du diese Einladung an uns abgibst.« »Keine Chance, Freunde, nicht mal für den Besitz von allem, was Vesali zu bieten hat, würde ich das tun.« Da schnippten die Jungen die Chavis mit den Fingern. »Besiegt sind wir von diesem Frauenzimmer« und fuhren weiter zum Erhabenen. Nun waren die Jungen die Chavis sehr bunt gekleidet und geschmückt. Und als der Erhabene sie kommen sah, sprach er zum Sangha. »Wer von euch noch nie die Tavatimsa-Götter gesehen hat, braucht sich nur diese jungen Lichavis anschauen, die genauso gekleidet sind.« Und nachdem der Erhabene auch sie mit einem Lehrgespräch unterwiesen, ermahnt, ermutigt und ermuntert hatte, luden sie den Erhabenen zum morgigen Essen ein. Doch dieser lehnte ab. »Ich habe schon eine Einladung von Ambapali angenommen.« Da schnippten die jungen Lichavis wieder mit den Fingern. »Besiegt sind wir von diesem Frauenzimmer« und fuhren wieder nach Hause. Nachdem Ambapali am nächsten Morgen eigenhändig in ihrem Mangohain den Erhabenen mit seinem Sangha bewirtet hatte, setzte sie sich und übergab ihren Mangohain dem Erhabenen und dem Sangha als Geschenk. Und der Erhabene nahm dies an, unterrichtete sie weiter und ging dann fort zum großen Wald. Und als er später wieder im Mangohain ankam, betonte der Erhabene vor dem Sangha erneut die Wichtigkeit der drei Stützen von Ethik, Meditation und Weisheit, die ein großes Ergebnis, einen großen Vorteil haben, durch deren Pflege das Herz frei wird von den Einflüssen durch sinnliches Vergnügen, Existenz, Ansichten und Unwissen. Dann zogen alle mit ihm an einen Ort in der Nähe, der Baluvagamaka hieß. Dort bat der Erhabene die Ordinierten in Vesali und der Umgebung bei ihren Freunden, Bekannten und Vertrauten einen Platz für die Regenzeitretreat zu suchen und diese zu begehen. Und während dieser Zeit des Regenretreats überfiel den Erhabenen eine schwere und zum Tode führende Krankheit mit heftigen Schmerzen, die er jedoch achtsam, klar bewusst und unirritiert erduldete. Und es kam ihm der Gedanke, dass es unpassend sei, jetzt zu erlöschen, ohne sich von seinen Helfern und dem Sangha zu verabschieden und diese zu informieren. Also drängte der Erhabene sein Gebrechen zurück und entschied, seine Lebenskraft bis zu einem späteren Zeitpunkt aufrechtzuerhalten. Und sein Gebrechen beruhigte sich und der Erhabene erholte sich langsam von seiner Krankheit. Nach heutiger medizinischer Erkenntnis muss es sich um einen Mesenterialinfarkt gehandelt haben, einem akuten Verschluss eines Darmgefäßes, der zur Infarzierung und Nekrotisierung des entsprechenden Darmabschnitts führt und Darmblutungen und heftige Schmerzen im Bauchbereich zur Folge hat. Sowohl die Embolisierung einer Arterie als auch die Thrombosierung einer Vene könnten dafür ursächlich sein. Ananda hatte sich jedenfalls derweil viele Sorgen um den Erhabenen gemacht und sprach zu ihm: Ich bin mir sicher, der Erhabene wird nicht erlöschen, bis er für seinen Sangha eine Regelung getroffen hat. Was denkst du da, Ananda? Was erwartet der Orden von mir? Ich habe die Lehre verkündet, ohne etwas auszulassen. Der Wahrheitsfinder hat kein Geheimnis bezüglich des Dhammas für sich behalten. Mir fällt so etwas nicht ein, mich um den Orden zu kümmern oder dass dieser auf mich angewiesen sei oder ich etwa eine Nachfolge für mich zu regeln hätte. Ich bin jetzt alt, gebrechlich, betagt, 80-jährig und an meinem Lebensende angekommen. Mein Körper erscheint mir wie ein alter Wagen, der mit Stricken zusammengehalten wird. Zu einer Zeit wird der Wahrheitsfinder ohne Wahrnehmung von Objekten sein und ohne jegliches Gefühl und eintreten in die objektlose Herzensruhe und darin verweilen, bis der Körper ganz zur Ruhe gekommen ist. Daher, Ananda, seid euch selbst eine Insel, seid euch selbst eine Zuflucht, habt keine andere Zuflucht. Die Leere sei eure Insel, die Leere sei eure Zuflucht. Habt keine andere Zuflucht. Und wie geht das? Indem ihr die Anwendungen der Achtsamkeit, die ich euch gelehrt habe, praktiziert, seid ihr euch selbst, ist euch die Leere eine Insel, eure Zuflucht. Eine andere Zuflucht gibt es nicht. Wenn jemand Ananda, jetzt oder wenn ich vergangen bin, sich selbst zur Insel wird, sich selbst zur Zuflucht wird, keine andere Zuflucht hat als die Leere, jene Ananda, werden die Höchsten von euch sein, die, die sich darin üben. Kapitel 3. Dann ging der Erhabene nach Vesali auf Almosengang und danach mit Ananda zu Chapala Chitiya für des Tages verweilen. Diese in Sanskrit heißenden Chaitiyas bezeichnen heute buddhistische Tempel, Schreine und Gedenkstätten. Doch damals waren es noch große, edle und geschmückte Bäume an besonders schönen Plätzen, an denen die Menschen Opfergaben für ihre Ahnen darbrachten. Dort sprach er allein mit Ananda. Ananda, es ist sehr angenehm in Vesali. Die Udena Chitiya ist sehr angenehm. Die Gotamaka Chitiya ist sehr angenehm. Die Satta-Baka-Chitiya ist sehr angenehm. Die Bahuputta-Chitiya ist sehr angenehm. Die Sarandata-Chitiya ist sehr angenehm. Und auch die Chapala-Chitiya hier ist sehr angenehm. Wenn jemand die vier Fährten spirituellen Erfolgs voll entwickelt hat, ist es ihm möglich, wenn er möchte, seine Lebenszeit zu verlängern. Der vollendete Ananda hat die vier Fährten spirituellen Erfolgs voll entwickelt. Doch er möchte es nicht. Einst kam Mara, der Böse, zu mir, als ich in Uruvela unter dem Feigenbaum am Ufer des Niranjaya-Flusses verweilte und ich gerade eben vollkommen erwacht war. Dort sagte er zu mir: Möge der Erhabene in das vollkommene Erlöschen eintreten. Und ich erwiderte: Ich werde nicht böser in das vollkommene Erlöschen eintreten, bis meine Nonnen und Mönche, Laienanhängerinnen und Laienanhänger, verwirklicht sein werden, gebildet, diszipliniert, furchtlos, erfahren, Überträger der Lehre, die Lehre kennen und praktizieren, entsprechend der Lehre handeln, sodass sie das vom Lehrer Gelernte erklären, vortragen, begründen, analysieren und weitergeben. entstandene falsche Lehren mit Hilfe der rechten Lehre widerlegen und übertragen können. Nicht werde ich böser, vollkommen erlöschen, bis nicht dieser reine Wandel wächst, gedeiht und sich ausbreitet, von vielen angenommen wird, allen bekannt ist und von den Menschen verstanden wird. Dies, Ananda, ist nun erreicht. Deshalb sage ich, heute in 3 Monaten wird der Vollendete vollkommen erlöschen. Der gute Ananda war wie gelähmt vor Schock und konnte nichts verstehen. Doch dem geneigten Hörer wird aufgefallen sein, dass der Erhabene schon kurz nach seiner Erleuchtung Entschluss gefasst hatte, einen Mönchsorden und einen Nonnenorden zu gründen und sowohl Ordinierte als auch Laien, Frauen wie Männer, zu Lehrenden des Dhamma auszubilden. In den ersten Generationen nach dem Buddha ging man noch davon aus, dass Ananda hier versäumt hätte, den Erhabenen um die Verlängerung seines Lebens zu bitten und dieser sonst heute noch leben würde. Doch hier an der Chapala-Chitia entschied der Erhabene achtsam und klar bewusst, die Lebenskraft aufzugeben. Und ein großes Erdbeben entstand und ein großer Donner erscholl. Den Ananda aber überfiel große Furcht. Da sprach der Erhabene diesen Vers: Das Werden in niedrigen und hohen Bereichen hat der Weise aufgegeben. Mit großem inneren Glück und Sammlung zerbricht er die Schale des Selbst. Später kam Ananda zum Erhabenen und fragte ihn: Was war der Grund für das Erscheinen dieses großen Erdbebens und Donners? 8 Ursachen, Ananda, gibt es für das Erscheinen großer Erdbeben. Welche 8? Diese große Erde, Ananda, ruht im Wasser. Das Wasser ruht in der Luft. Die Luft ruht im Raum. Es gibt eine Zeit, wo die großen Winde wehen und das Wasser aufgewühlt wird, und das bringt die Erde zum Schwanken. Das ist die 1. Ursache für das Erscheinen großer Erdbeben. Die 2. ist, wenn ein Einsiedler oder Brahmane mit übernatürlichen Fähigkeiten, der seinen Geist in der Gewalt hat, oder eine Gottheit mit großen übernatürlichen Fähigkeiten und großer Macht, die die Vorstellung von Erde wenig kultiviert hat, aber die Vorstellung von Wasser unbegrenzt kultiviert hat. Jene bringen die Erde zum Schwanken, zum Erzittern, zum Wanken und Beben. Die 3. Ursache ist, wenn ein zukünftiger Buddha in einen Mutterschoß eintritt, und die 4., wenn er geboren wird. Und, Ananda, wenn der Vollendete die unübertroffene, vollkommene Erwachung erlangt, zu der Zeit schwankt die Erde, erzittert, wankt und bebt sie. Das ist die 5. Ursache für das Erscheinen großer Erdbeben. Dann, wenn der Vollendete das unübertroffene Rad der Lehre in Gang setzt, zu der Zeit schwankt die Erde, erzittert, wankt und bebt sie. Das ist die 6. Ursache. Und dann, wie jetzt, Ananda, wenn der Vollendete achtsam und klar bewusst die Lebenskraft aufgibt. Das ist die 7. Ursache. Außerdem, Ananda, wenn der Vollendete völlig erlischt und in den Bereich von restlosem Nibbana eintritt, ist das eine 8. Ursache für das Erscheinen großer Erdbeben. Ferner gibt es 8 Gruppen von Personen: Krieger, Brahmanen, Hausleute, Einsiedler, Chatumaharajika-Götter, Tavatimsa-Götter, Maras und Brahmas. Ich habe folgende Erfahrung mit allen von ihnen gemacht, als ich zu einer großen Versammlung von diesen Gruppen gegangen bin. Dort saß ich mit ihnen zusammen, sprach und debattierte mit ihnen. Ich sah aus wie sie und meine Sprache war wie ihre Sprache. Ich lehrte, ermahnte, ermutigte und ermunterte sie. Und während ich sprach, wussten sie nicht, wer ich bin, der da sprach, ein Gott oder ein Mensch. Und jedes Mal, nachdem ich sie unterrichtet und mit ihnen gesprochen hatte, entfernte ich mich und sie wussten nicht, wer ich war. Und es gibt die 8 Vorstellungen von Körperlichkeit oder Unkörperlichkeit, die man überwinden sollte, die der Verfasser aber nicht wiedergeben kann, weil er sie nicht verstanden hat. Und dann gibt es noch die 8 Befreiungen, die man erreichen sollte. Erstens im Körper äußerliche Körperlichkeit sehen. 2. in innerer Vorstellung von Körper äußere Körperlichkeit sehen. 3. die Vorstellung von Schönheit. Viertens, durch die Überschreitung der Vorstellung von Körperlichkeit, wo alles Formhafte vergeht und jemand seinen Geist auf die Verschiedenheiten der Vorstellung ausrichten kann, den Bereich der Unbegrenztheit des Raumes erreichen. Fünftens, den Bereich der Unbegrenztheit des Bewusstseins erreichen. Sechstens, den Bereich der Nichtzeit erreichen. Siebtens, den Bereich der weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung erreichen. Und achtens, die Erreichung der Auflösung von Wahrnehmung und Gefühl. Das sind die 8 Befreiungen. Da bat Ananda den Erhabenen 3-mal: Bitte, verehrungswürdiger Erhabener, bleib und lebe länger zum Wohle vieler, zum Nutzen und Wohlergehen der Welt, zum Heil und zum Wohl von Göttern und Menschen. Genug, Ananda. Mögest du den Vollendeten nicht darum bitten. Vertraust du, dass der Erhabene völlig erwacht ist? Ja, Verehrungswürdiger. Warum dann, Ananda, bedrängst du den Vollendeten? Ich habe es selbst vom Erhabenen gehört und vernommen, wenn jemand die 4 Fährten spirituellen Erfolgs voll entwickelt hat, ist es ihm möglich, wenn er möchte, seine Lebenszeit zu verlängern. Der Vollendete hat die 4 Fährten spirituellen Erfolgs voll entwickelt. Aber Ananda, habe ich dir nicht vorher schon gesagt, dass es Veränderung, Trennung und Anderswerden von allem Lieben und Angenehmen gibt? Daher, Ananda, was erwartest du? Von allem, was entstanden, geworden, verursacht ist und die Natur des Dahinschwindens hat, ist es unmöglich zu wünschen, möge es nicht zerbrechen. Dies alles, Ananda, hat der Vollendete losgelassen, von sich gegeben, aufgelöst, aufgegeben. Daher habe ich dir gesagt, heute in 3 Monaten wird der Vollendete vollkommen erlöschen. Es ist nicht möglich, dass der Vollendete des Lebens zuliebe diese Worte wieder zurücknimmt. Komm, Ananda, lass uns zum großen Wald, zur Halle von Kutagara gehen. So sei es, Verehrungswürdiger. Und dort angekommen, versammelte Ananda alle dort Ordinierten aus Vesali zusammen vor den Erhabenen, und dieser sprach zu ihnen Folgendes: Die Lehre, die ich unmittelbar erkannt, selbst verstanden und euch dargelegt habe, sollt ihr gut aufnehmen, praktizieren, kultivieren und vermehren, sodass dieser reine Wandel lange bestehen bleibt, zum Nutzen und Wohlergehen von Göttern und Menschen, nämlich die 4 Anwendungen der Achtsamkeit, die 4 rechten Bestrebungen, die 4 Fährten spirituellen Erfolgs, die 5 Fähigkeiten, die 5 Kräfte, die 7 Erwachungsfaktoren und der edle 8-fache Pfad. Dies sage ich euch: Vaya Dhamma Sankara Appamadena Sampadetati. Alles Bedingte hat die Natur des Vergehens, strebt ohne Unterlass. In nicht langer Zeit, heute in 3 Monaten, wird der Vollendete in vollkommenes Erlöschen eintreten. Mein Leben ist zur Reife gekommen, kurz nur ist es Leben. Euch verlassen werde ich zu meiner eigenen Zuflucht gehen. Nonnen und Mönche, seid nicht nachlässig, seid achtsam und ethisch rein. Mit wohlbehüteten Gedanken schützt euer Herz, damit ihr in diesem Dhammavinaya nicht nachlässig verweilt. Verlasst den Kreislauf der Geburten, setzt dem Leiden ein Ende. Kapitel 4. Und am nächsten Morgen, nach dem Almosengang, schaute der Erhabene ein letztes Mal mit seinem Elefantenblick auf Vesali und ging weiter mit seinem Sangha zusammen nach Bandagama. Danach nach Hatigama, nach Ambagama und nach Jambugama. Und an jedem Ort erinnerte er den Sangha daran: Lange Zeit habe ich und habt ihr den Samsara, den Daseinskreislauf, durchwandert, weil wir die 4 edlen Wahrheiten nicht verstanden, nicht durchdrungen haben, wie sie wirklich sind. Die edle Wahrheit vom Leiden, vom Entstehen des Leidens, vom Ende des Leidens und vom Weg, der zum Ende des Leidens führt. Doch nun wurden sie von uns verstanden, selbst gesehen und abgeschnitten ist die Wurzel des Leidens. Der Durst nach Existenz ist eliminiert. Kein Werden wird es wieder geben in diesem Dasein. Und wieder betonte der Erhabene die Wichtigkeit der drei Stützen von Ethik, Meditation und Weisheit, die ein großes Ergebnis, einen großen Vorteil haben, durch deren Pflege das Herz frei wird von den Einflüssen durch sinnliches Vergnügen, Existenz, Ansichten und Unwissen. Später zog er weiter nach Bhoganagara an die Ananda-Chitiya und lehrte dem Sangha die vier großen Referenzen. Wenn jemand Folgendes sagen würde: Ich habe es selbst vom Erhabenen gehört, von Angesicht zu Angesicht entgegengenommen. Dies ist der Dhamma, dies ist der Vinaya, dies ist die Lehre des Lehrers. Dann sollt ihr das weder bestätigen noch verwerfen. Merkt euch die Worte und die Bedeutung und vergleicht das mit den Suttas und dem Vinaya. Wenn es damit nicht übereinstimmt, soll man es verwerfen. Stimmt es damit überein, so soll man den Schluss ziehen: Wahrlich, dies ist, was der Erhabene gesagt hat. Genau so sollt ihr damit umgehen, wenn jemand sagt: Ich habe es von einer Gruppe von Ältesten und Anführern des Sanghas gehört. Oder: So habe ich es von gelehrten Terras, mit der Überlieferung vertrauten Trägern des Dhammas, Trägern des Vinayas, Trägern der Listen gehört. Oder: So habe ich es von einem gelehrten Terra, mit der Überlieferung vertrauten Träger des Dhammas, Träger des Vinayas, Träger der Listen gehört. Dann sollt ihr das weder bestätigen noch verwerfen. Merkt euch die Worte und die Bedeutung und vergleicht das mit den Suttas und dem Vinaya. Wenn es damit nicht übereinstimmt, soll man es verwerfen. Stimmt es damit überein, so soll man den Schluss ziehen: Wahrlich, dies ist, was der Erhabene gesagt hat. Dies sollt ihr euch als die vier großen Referenzen einprägen. Und wieder betonte der Erhabene die Wichtigkeit, die drei Stützen von Ethik, Meditation und Weisheit, die ein großes Ergebnis, einen großen Vorteil haben, durch deren Pflege das Herz frei wird von den Einflüssen, durch sinnliches Vergnügen, Existenz, Ansichten und Unwissen. Später zog der Erhabene weiter nach Pava und verweilte im Mangohain des Schmieds Chunda. Da hörte dies der Laienanhänger Chunda und ging zum Erhabenen. Nachdem der Erhabene ihn mit einem Lehrgespräch unterwiesen, ermahnt, ermutigt und ermuntert hatte, lud er den Erhabenen mit dem Sangha zum morgigen Essen ein. Da bereitete der Schmied Chunda über Nacht feste und flüssige Speisen vor, darunter auch viel Sukara Madava, vielleicht Schweinetrüffel. Als der Erhabene mit seinem Sangha am Morgen zum Essen kam, sprach er zu Chunda: Das Sukara Madava, das von dir vorbereitet ist, damit versorge mich. Die anderen flüssigen und festen Speisen gib dem Sangha. Und das übrige Sukara Madava, Chunda, vergrabe in der Erde. Ich wüsste niemanden in dieser Welt, der das verdauen könnte, außer der Vollendete. Das tat Chunda, der Schmied. Und nachdem der Erhabene gegessen hatte, unterwies er Chunda weiter mit einem Lehrgespräch, ermahnte, ermutigte und ermunterte ihn. Doch nach diesem Essen überfiel den Erhabenen wieder diese schwere und zum Tode führende Krankheit mit heftigen Schmerzen, die er jedoch achtsam, klarbewusst und unirritiert erduldete. Da hatte der Erhabene starken Durchfall und sprach: Ich werde nun zur Stadt Kusinara gehen. Doch unterwegs ging der Erhabene vom Weg ab, brach an einem Baum zusammen und bat Ananda, ihm eine Unterlage aus einer vierfach gefalteten Außenrobe zu machen. Ananda, ich bin sehr durstig, bitte hol mir etwas Wasser. Doch durch den kleinen Fluss vor ihnen war gerade eine Karawane gefahren und das Wasser war aufgewühlt und trüb. Deshalb schlug Ananda vor, zu einem nahegelegenen sauberen Fluss namens Kakuta zu gehen, um Wasser zu holen. Doch der Erhabene wiederholte seine Bitte: Ich möchte trinken. Also ging Ananda mit seiner Schale zu dem kleinen Fluss und als er das Wasser herausnehmen wollte, war dieses völlig klar, durchsichtig und ruhig. Da dachte Ananda, es ist erstaunlich, welche Wunderkräfte der Vollendete besitzt. Und der Erhabene trank das Wasser. Zu der Zeit war gerade der Maler Pukusa, ein Nachfolger des Alara Kalama, auf dem Weg von Kusinara nach Pava. Als er den Erhabenen am Fuße des Baumes erblickte, kam er auf ihn zu und sagte, »Es ist wahrlich großartig und erstaunlich, wie die Hauslosen so in Ruhe verweilen. Früher war Alara Kalama mal in der Mittagszeit am Fuße eines Baumes in Versenkung, als gerade eine Karawane mit 500 Wagen an ihm vorbeizog. Obwohl er vollkommen wach war, hörte und sah er dies nicht. Seine Kleidung war voller Staub, doch er wusste nichts von dieser Karawane. Es ist wahrlich großartig und erstaunlich, wie die Hauslosen so in Ruhe verweilen. Ja, Pukusa, so ging es mir auch einmal. Einst verweilte ich in Versenkung in Atuma, im Busagara. Zu jener Zeit prasselte der Regen heftig hernieder, Blitze schlugen ein und Donner erschallte. Davon wurden zwei Bauernbrüder und ihre vier Ochsen getötet. Als ich da aufstand und unter freiem Himmel auf und abging, war da eine große Menschenmenge und ein gewisser Mann fragte mich, was ich gesehen und gehört hätte. Doch obwohl ich bei diesem Gewitter voll bewusst und wach war und das Ereignis in meiner Nähe stattfand, hatte ich nichts gesehen und kein Geräusch gehört. Da sprach der Maler Pukusa erneut, es ist wahrlich großartig und erstaunlich, wie die Hauslosen so in Ruhe verweilen. Nun ist mein Glaube an Alara Kalama wie ins Wasser gefallen, als der Erhabene mit mir sprach. Ich nehme meine Zuflucht zum Erhabenen, zum Dhamma und zum Sangha. Möge mich der Erhabene von heute an als seinen Laienschüler auf Lebenszeit in Erinnerung behalten. Dann beauftragte Pukusa jemanden mit der Lieferung goldfarbener, weicher Kleidungsstücke. Und als diese gebracht wurden, überreichte er sie dem Erhabenen als Geschenk. Möge der Erhabene diese Roben aus Mitgefühl annehmen und anziehen. Leg mir eins um und das andere gib Ananda. Und nachdem der Erhabene ihn mit einem Lehrgespräch unterwiesen, ermahnt, ermutigt und ermuntert hatte, entließ er ihn. Und als Pukusa fortgegangen war, legte Ananda beide Kleidungsstücke um den Erhabenen und sagte, »Es ist erstaunlich. Die Hautfarbe des Erhabenen leuchtet viel heller und reiner als die goldfarbenen Kleidungsstücke, deren Glanz neben der Haut des Erhabenen völlig erlöscht. So ist es, Ananda. Bei zwei Gelegenheiten leuchtet die Haut des Vollendeten hell und rein. In der Nacht, in der er die vollkommene Erleuchtung erlangt, und in der Nacht, in der er in das restlose Nibbana eingeht. Heute, in der letzten Nachtwache, wird der Vollendete bei Kusinara in Upavatana im Salahain der Malas zwischen zwei Sala-Bäumen völlig erlöschen. Komm, Ananda, lass uns zum Kakuta-Fluss gehen. Am Fluss angekommen, stieg der Erhabene in den Fluss, trank und badete sich. Dann ging er zusammen mit einer großen Gefolgschaft weiter zu einem Mangohain und bat den Mönch Chundaka, ihm eine Unterlage aus vierfach gefalteter Außenrobe zu machen. Schwach fühle ich mich, Chundaka. Ich werde mich hinlegen. Dann legte sich der Erhabene auf die rechte Seite in der Löwenstellung, einen Fuß auf dem anderen, achtsam und klar bewusst, und Chandaka saß vor dem Erhabenen. Auch Chunda, der Schmied, setzte sich vor den Erhabenen, Angesicht zu Angesicht. Da sprach der Erhabene zu Ananda, es könnte sein, dass jemand dem Schmied Chunda ein schlechtes Gewissen macht. Dann sollt ihr sagen, er soll kein schlechtes Gewissen haben, denn dies, Freund, war ein großer Verdienst für ihn, dass der Erhabene nach seinem Essen ins Nibbana einging. Es gibt diese zwei gleichwertig hohen Verdienste an Almosenspeise, die einem Vollendeten gegeben werden. Die erste Speise nach der Erleuchtung und die letzte Speise vor dem restlosen Nibbana. Der ehrwürdige Chunda hat gutes Karma angesammelt, das zu seiner Lebenskraft, zu Schönheit, Wohl, Ruhm und guter Wiedergeburt führt. Der Schmied Chunda soll sein schlechtes Gewissen vertreiben. Der geneigte Hörer wird bemerkt haben, dass der Erhabene den Laienschüler Chunda als Ehrwürdigen bezeichnet hat, was sonst nur für ihn und später nur für ältere Mönche verwendet wurde. Und der Erhabene sprach diesen Vers: Beim Geber vermehrt sich das Gute, Gezügelte sind frei von Feindschaft. Der Gute beseitigt Unheilsames und erlischt durch Vernichtung von Lust, Hass und Täuschung. Kapitel 5. Etwas später gingen sie zum Fluss Hiranavati, überquerten ihn und gelangten nach Upavattana bei Kusinara in den Salahain der Malas. Dort machte Ananda auf Wunsch des Erhabenen einen Liegeplatz zwischen zwei Sala-Bäumen mit dem Kopfteil nach Norden. »Ich bin müde, Ananda, ich werde mich hinlegen.« »So sei es, Verehrungswürdiger.« Und der Erhabene legte sich auf die rechte Seite in der Löwenstellung, einen Fuß auf dem anderen, achtsam und klar bewusst. Obwohl es nicht die Zeit dafür war, waren die Sala-Bäume zu dieser Zeit voller Blüten und diese fielen auf den Erhabenen, bedeckten und überhäuften ihn, als würden sie ihn damit ehren. Auch fielen göttliche Mandarava-Blüten und Sandelholzpulver vom Himmel und bedeckten den Erhabenen, und göttliche Musik erklang. Ananda bemerkte dies und sprach den Erhabenen darauf an, doch der Erhabene antwortete ihm: Nicht in dieser Weise, Ananda, wird der Vollendete geachtet, gewürdigt, geschätzt, geehrt und respektiert, sondern vielmehr dadurch, dass ein Mönch, eine Nonne, ein Laienanhänger oder eine Laienanhängerin der Lehre gemäß praktiziert und angemessen der Lehre nachgeht. Daher sollt ihr euch so schulen, Ananda. Wir werden der Lehre gemäß praktizieren und angemessen der Lehre nachgehen. Da stand der Mönch Upavana vor dem Erhabenen und fächelte ihm Luft zu. Doch der Erhabene schickte ihn fort. Geh, Mönch, steh nicht vor mir. Das wunderte den Ananda, da Upavana ja lange Zeit ein Aufwärter des Erhabenen gewesen war, und er fragte den Erhabenen nach dem Grund. Ananda, viele Gottheiten der 10 Bereiche haben sich hier versammelt, um den Erhabenen zu sehen. In einem Umkreis von 12 Yojanas, ein Yojana sind ca. 10 Kilometer, gibt es hier keinen Platz, der nicht besetzt ist von großmächtigen Göttern. Die Götter, Ananda, sind verärgert, denn sie sind von weit her gekommen, um den Vollendeten zu sehen. Sie wissen, wie selten es passiert, dass ein Vollendeter, ein Heiliger, ein vollkommen Erwachter in der Welt geboren wird und möchten den Vollendeten in seiner letzten Stunde sehen. Welche Art sind die Götter, die der Vollendete hier sieht? Manche von ihnen haften noch irdischen Vorstellungen an. Sie raufen sich die Haare und weinen, werfen die Arme hoch, stürzen sich zu Boden, wälzen sich hin und her und klagen: Zu schnell geht der Erhabene ins vollkommene Nibbana ein, zu schnell entschwindet das Auge der Welt. Andere Götter aber, die ohne Begehren sind, bleiben achtsam und klar bewusst und wissen: Vergänglich ist alles Bedingte. Wie könnte es anders möglich sein? Vollendeter, bisher kamen die Mönche und Nonnen nach der Regenzeit zum Vollendeten. Dadurch konnten wir Fortgeschrittene sehen und sie verehren. Das wird uns nun fehlen. Ahnender, es gibt diese 4 Orte, die Vertrauen schaffen und inspirieren. Wo der Vollendete geboren wurde, wo er die unübertreffliche Erleuchtung erlangte, wo er das Rad der Lehre in Gang setzte und wo er ins restlose Nibbana einging. Zu diesen Orten sollten Mönche, Nonnen, Laienanhänger und Laienanhängerinnen gehen, um Vertrauen und Inspiration zu suchen. Und all jene, die sich auf eine Reise zu diesen Gedenkstätten begeben und mit einem zuversichtlichen Herzen sterben, werden eine glückliche und gute Wiedergeburt erleben. Wie sollen wir uns als Mönche verehrungswürdiger den Frauen gegenüber verhalten? Respektvoll, gleichmütig, ohne Gier und mit Achtsamkeit vergegenwärtigt. So des Verfassers Lesart. Wie sollen wir mit dem Körper des Vollendeten verfahren? Beschäftigt euch nicht damit, Ananda, den Körper des Vollendeten zu verehren, sondern bemüht euch um das eigene Heil. Beschäftigt euch mit dem eigenen Heil. Verweilt strebsam, eifrig und energisch zu eurem eigenen Heil. Es gibt, Ananda, weise Katiyas, Brahmanen und Hausleute, die Vertrauen zum Vollendeten haben. Die werden den Körper des Vollendeten verehren. Wie sollen diese dann mit dem Körper des Vollendeten verfahren? So wie man mit dem Körper eines Königs, eines Weltenherrschers verfährt, so soll man auch mit dem Körper des Vollendeten verfahren. Zuerst wickelt man ihn in grobes Leinen, dann umwickelt man ihn mit Baumwollwatte und dann noch einmal in grobes Leinen. Dann legt man ihn in einen mit Öl gefüllten Metallbehälter und deckt ihn mit einem Metalldeckel zu. Alle wohlriechenden Holzarten werden zu einem Haufen aufgeschichtet und man verbrennt damit den Körper des Vollendeten. Wo zwei Wege sich kreuzen, wird dann eine Stupa darüber errichtet. Wer immer dort eine Blumengirlande, etwas Wohlriechendes oder Buntes darbringt, sich verbeugt mit einem Herzen voller Vertrauen, dem wird das lange zum Wohl und Heil gereichen. Vier sind eines Stupas würdig: ein Vollendeter und vollkommen Erwachter, ein Einzelerwachter, ein Nachfolger des Vollendeten und ein Weltenherrscher. Denn das erhält das Herz vieler Leute und führt zu guter Existenz nach dem Tod. Danach wurde Ananda sehr traurig, ging in seine Behausung und stützte sich weinend auf den Türgriff. Noch bin ich nur ein Übender, der noch an sich zu arbeiten hat. Doch mein Lehrer wird in das vollkommene Erlöschen eingehen. Er, der mein Fürsorger ist. Das bemerkte der Erhabene und ließ ihn rufen: Halt, Ananda, sei nicht traurig, klage nicht. Habe ich dir nicht vorher schon oft gesagt, dass Veränderung, Trennung und Anderswerden von allem Lieben und Angenehmen gibt? Daher, Ananda, was erwartest du von allem, was entstanden, geworden und verursacht ist? Die Natur des Dahinschwindens hat. Ist es unmöglich zu wünschen, möge es nicht zerbrechen. Lange Zeit bist du, Ananda, dem Vollendeten mit wohlwollenden, heilsamen, erfreulichen, selbstlosen und unermesslichen Taten, Worten und Gedanken begegnet. Viel Positives, Ananda, hast du vollbracht. Strenge dich an, gar bald wirst du ein Vollendeter sein. Dann sprach der Erhabene den Sangha an. Alle vollkommen Erwachten der Vergangenheit und Zukunft haben, wie auch ich jetzt, solche unübertrefflichen Aufwärter, wie Ananda es für mich ist, die genau wissen, wann die Zeit richtig ist, dass Mönche, Nonnen, Laienanhänger und Laienanhängerinnen, Könige, Minister und Einsiedler anderer Schulen den Vollendeten sehen und zu ihm gehen sollten. Diese vier erstaunlichen und außergewöhnlichen Eigenschaften besitzt Ananda. Wenn eine Gruppe von Mönchen, Nonnen, Laienanhängern oder Laienanhängerinnen Ananda sehen und er ihnen den Dhamma lehrt, werden sie alle froh. Wenn er dann schweigt, haben sie noch nicht genug. Genauso wie eine Gruppe von Katiyas oder Brahmanen oder Hausleuten oder Einsiedler sich freuen, wenn sie einen Weltenherrscher sehen und er redet, so ist es bei Ananda. Genau solche vier erstaunlichen, außergewöhnlichen Eigenschaften besitzt er. Nachdem dies gesagt wurde, bat Ananda den Erhabenen: Möge der Erhabene nicht in diesem kleinen, hinterwäldlerischen und abseits gelegenen Städtchen vollkommen erlöschen. Es gibt ja andere große Städte wie Kampa, Ratchagaha, Savati, Saketa, Kosambi und Baranasi. Möge der Erhabene dort vollkommen erlöschen, dort, wo viele wohlhabende Katiyas, Brahmanen und Hausleute leben, die Vertrauen zum Vollendeten haben, die den Körper des Vollendeten verehren werden. Mögest du nicht so sprechen, Ananda. Denn in früherer Zeit gab es hier einen König, ein Weltenherrscher mit Namen Maha Sudassana, ein gerechter König des Dhamma, der bis an die Grenze der vier Himmelsrichtungen regierte, ein Siegreicher. Er hatte alle Teile des Landes gesichert und gefestigt, war versehen mit den sieben Juwelen. Dieser König Maha Sudassana hatte dieses Kusinara als seinen Königssitz mit Namen Kusavati. In östliche und westliche Richtung war es 12 Yojana, von Norden nach Süden 7 Yojana groß, wohlhabend, reich, bevölkert, voll von Menschen und begütert. Genauso wie Alakamanda, der Königssitz der Götter, wohlhabend, reich, bevölkert, voll von Yakas, das sind Geister oder Diener der Götter, und begütert ist, war dieser Ort hier. In Kusavati, dem Königssitz, waren ständig Tag und Nacht viele Geräusche zu hören, von Elefanten, Pferden, Wagen, Musik und Essen. Darum, Ananda, geh nach Kusinara und künde den Malas von Kusinara an, heute, ihr Vasetas, im letzten Teil der Nacht wird der Vollendete in das völlige Nibbana eintreten. Kommt her, Vasetas, nicht, dass euch nachher Reue überfällt. In unserer Stadt, in unserer Gegend ist der Vollendete in das völlige Nibbana eingegangen und wir haben des Vollendeten letzte Stunde nicht miterlebt. Und so ging Ananda mit einem anderen Mönch zusammen zu den Malas nach Kusinara. Diese waren bei dieser Gelegenheit in der Versammlungshalle zusammengekommen, um etwas zu erledigen. Da verkündete Ananda ihnen, was der Erhabene ihm aufgetragen hatte. Da wurden die Malas, deren Söhne, Schwiegertöchter und Frauen, traurig und betrübt. Leid entstand in ihrem Herzen. Einige weinten, rauften sich die Haare, warfen die Arme hoch, stürzten sich zu Boden, wälzten sich hin und her und klagten: Zu schnell geht der Erhabene ins vollkommene Nibbana ein. Zu schnell entschwindet das Auge der Welt. Und dann kamen die Malas, deren Söhne, Schwiegertöchter und Frauen, zum Salahain nach Upavatana und stellten sich familienweise zusammengefasst dem Erhabenen vor und erwiesen ihm mit Kindern, Dienern und Vertrauten Ehre, indem sie ihr Haupt zu seinen Füßen beugten. Zu dieser Zeit war auch ein Wanderasket namens Subhadra in Kusinara. Dieser hatte von altehrwürdigen Wanderasketen, von anderen Lehrern und von den Lehrern dieser Lehrer gehört, dass da ein selten Vollendeter, ein Heiliger, ein vollkommen Erwachter in der Welt geboren sei, der Einsiedler Gotama, der heute im letzten Teil der Nacht in das völlige Nibbana eintritt. Doch er hatte seine Zweifel und wollte den Einsiedler selber sehen. Dieser ging zu Ananda und bat, den Erhabenen zu sprechen. Doch Ananda wehrte ihn dreimal ab mit den Worten: Freund Subhadra, mögest du den Vollendeten nicht stören, der Erhabene ist ruhebedürftig. Als das der Erhabene hörte, sprach er: Halt, Ananda, hindere den Wanderasketen Subhadra nicht, gewähre ihm den Wunsch. Was auch immer mich Subhadra fragen will, das fragt er mich mit der Absicht zu verstehen, nicht mit der Absicht, mich zu stören. Er wird schnell verstehen, was ich ihm erklären werde. So kam der Wanderasket Subhadra zum Erhabenen und nachdem er ihm Ehre erwiesen hatte, fragte er Folgendes: Meister Gotama, sind diese Einsiedler und Brahmanen, die eine große Gefolgschaft haben, Lehrer, Bekannte, Berühmte, Wegbereiter sind und von vielen als gut anerkannt werden, als das sind Puranna Kassapa, Makali Gosala, Ajita Kisa Kambali, Pugutta Kachayana, Sanjaya Belatiputa, Niganta Nataputa, sind all diese, wie sie selber behaupten, zur völligen Erkenntnis gekommen? Oder hat keiner von ihnen die völlige Erkenntnis erlangt? Oder haben einige von ihnen die völlige Erkenntnis erlangt und andere nicht? Lass gut sein, Subhadra. Ich werde dir den Dhamma lehren. Hör gut zu und pass genau auf. So sei es, Verehrungswürdiger. Und der Erhabene sagte Folgendes: In welchem Dhamma Vinaya, das ist die Lehre und Ordensdisziplin, der edle achtfache Pfad nicht zu finden ist, dort findet man keine rechten Einsiedler. In welchem Dhamma Vinaya der edelachtfache Pfad zu finden ist, dort findet man rechte Einsiedler. In diesem Dhammavinaya-Subhata ist der edelachtfache Pfad zu finden. Hier findet man rechte Einsiedler. Solange diese Mönche hier, Subhata, einwandfrei leben, wird diese Welt nicht leer von Heiligen sein. Im Alter von 29 habe ich, Subhata, als einer, der das Heilsame sucht, das Haus verlassen. Etwas mehr als 50 Jahre sind seitdem verstrichen. Ich gelangte in den Bereich der rechten Lehre und entdeckte, außerhalb dieser gibt es keine rechten Einsiedler. Als der Wanderasket Subhata dies vom Erhabenen hörte, ging ihm das innere Auge auf und er nahm seine Zuflucht beim Buddha, beim Dhamma und beim Sangha und bat um die höhere Ordination. Da erklärte ihm der Erhabene, dass Anhänger anderer Religionsgemeinschaften normalerweise abhängig von ihrer Veranlagung eine Probezeit von 4 Monaten durchlaufen müssen, bis sich die Mönche eine Meinung gebildet haben, um in diesem Dhamma-Vinaya die Vollordination zu erhalten. Dann werde ich 4 Jahre Probezeit auf mich nehmen. Wenn die 4 Jahre vergangen sind und sich die Mönche eine Meinung gebildet haben, mögen sie meine Ordination und Vollordination fördern. Da sprach der Erhabene Ananda an. Dann sollt ihr Ananda Subhata sofort ordinieren. So sei es, Verehrungswürdiger. Und so erhielt der Wanderasket Subhata beim Erhabenen die Novizenordination und die Vollordination. Nicht lange danach verweilte Subhata allein, abgeschieden, eifrig und energisch und erlangte nach kurzer Zeit unmittelbar aus sich heraus das Ziel des unübertroffenen reinen Wandels, zu welchem Zweck Söhne aus guten Familien aus dem Haus in die Hauslosigkeit ziehen, und er wusste, vernichtet ist die Geburt, vollbracht der reine Wandel, was zu tun war, ist getan. So wurde Subhata einer der Heiligen und war der letzte unmittelbare Schüler des Erhabenen. Kapitel 6. Dann sprach der Erhabene: Es könnte sein, dass ihr denken werdet, der Lehrer dieser Lehre ist vergangen, nun gibt es für uns keinen Lehrer mehr. So sollt ihr das aber nicht sehen. Die von mir dargelegte Lehre und der von mir erlassene Vinaya ist nach dem Tode euer Lehrer. Wenn der Sangha nach meinem Tode es wünscht, möge er die geringen und kleineren Schulungsregeln aufgeben. Über den Mönch Channa aber, Ananda, soll man nach meinem Tod die Brahma-Regel verhängen. Was ist, Verehrungswürdiger, die Brahma-Regel? Der Mönch Channa, Ananda, kann sagen, was er möchte. Er soll aber von den Mönchen nicht angesprochen werden, nicht belehrt oder unterwiesen werden. Dann sprach der Erhabene die Mönche an. Es könnte sein, dass irgendeinem Mönch Zweifel oder Unsicherheit am Erwachten, an der Lehre, an der Gemeinschaft, am Weg, an der Vorgehensweise entstanden sind. Fragt jetzt, Mönche. Möge nicht später Reue entstehen. Wir waren von Angesicht zu Angesicht mit dem Lehrer, aber wir konnten den Erhabenen nicht von Angesicht zu Angesicht befragen. Daraufhin schwiegen die Mönche. Zum 2. und zum 3. Mal sagte dies der Erhabene. Doch auch beim 3. Mal schwiegen die Mönche. Da sprach der Erhabene die Mönche erneut an. Es könnte sein, ihr Mönche, dass ihr aus Ehrfurcht vor dem Lehrer nicht fragt. Dann, ihr Mönche, soll ein Freund für den Freund fragen. Doch auch daraufhin schwiegen die Mönche. Da sagte Ananda dem Erhabenen, ich bin zuversichtlich, Verehrungswürdiger, dass in diesem Sangha kein Mönch Zweifel oder Unsicherheit am Erwachten, an der Lehre, an der Gemeinschaft, am Weg oder an der Vorgehensweise hat. Du sprichst, Ananda, von Zuversicht. Der Vollendete aber kann erkennen, in diesem Sangha hat kein Mönch Zweifel oder Unsicherheit am Erwachten, an der Lehre, an der Gemeinschaft, am Weg oder an der Vorgehensweise. Bei diesen 500 Mönchen und Nonnen ist selbst der letzte Mönch und die letzte Nonne Strom eingetreten, kann nicht in der Hölle erscheinen, ist bestimmt für das vollkommene Erwachen, hat dieses als endgültiges Ziel. Dann sprach der Erhabene, dies sage ich euch, Vaya Dhamma Sankara Apamadena Sampadetati. Alles Bedingte hat die Natur des Vergehens, strebt ohne Unterlass. Das waren die letzten Worte des Vollendeten. Danach trat der Erhabene in die erste Versenkung ein, dann in die zweite, die dritte und die vierte. Nachdem er aus der vierten Versenkung wieder herausgetreten war, trat er in den Bereich der Unbegrenztheit des Raumes ein, dann in den Bereich der Unbegrenztheit des Bewusstseins, in den Bereich der Nichtzeit, in den Bereich der Weder-Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung und schließlich in die Auflösung von Wahrnehmung und Gefühl. Da sagte Ananda zu Anuruddha, vollkommen erlöschen ist der Erhabene. Nicht, Freund Ananda, ist der Erhabene vollkommen erloschen. Er trat in die Auflösung von Wahrnehmung und Gefühl ein. Dann trat der Erhabene, nachdem er aus der Auflösung von Wahrnehmung und Gefühl wieder herausgetreten war, in den Bereich der Weder-Wahrnehmung noch Nicht-Wahrnehmung ein. Dann in den Bereich der Nichtzeit, bis zurück in die erste Versenkung und dann wieder in die zweite Versenkung, in die dritte und in die vierte. Und als er aus der vierten Versenkung wieder ausgetreten war, erlosch er unmittelbar. Und mit dem vollkommenen Erlöschen des Erhabenen entstand ein großes Erdbeben und Donner erscholl. Da sprach Brahma Sahampati folgenden Vers. Alle Wesen der Welt, ohne Ausnahme, legen einst den Körper ab, wie dieser Lehrer, der ohne Gleichen ist in der Welt. Der Vollendete, der Mächtige, der vollkommen Erwachte, ist erloschen. Und Sakka, der Herrscher der Götter, sprach folgenden Vers. Wahrlich, alles Bedingte ist vergänglich, entstehen und vergehen ist dir gesetzt, entstanden wird es vergehen. Sein zur Ruhe kommen ist wahres Glück. Und Anuruddha sprach folgenden Vers. Einatmung und Ausatmung ist nicht mehr da, bei dem, dessen Herz gefestigt ist. Zur wunschlosen Ruhe hin starb der Weise. Mit unberührtem Herz ertrug er die Schmerzen. Wie ein Licht verlischt, so war sein Herz befreit. Und Ananda sprach folgenden Vers. Es war furchterregend, es war haarsträubend, als der Erwachte vollkommen erlosch, der versehen war mit allen edlen Schätzen. Und einige der Mönche, die noch nicht restlos frei von Begehren waren, rauften sich die Haare und weinten, warfen die Arme hoch, stürzten sich zu Boden, wälzten sich hin und her und klagten, zu schnell ging der Erhabene ins vollkommene Nibbana ein, zu schnell entschwand das Auge der Welt. Andere Mönche aber, die ohne Begehren waren, ertrugen es achtsam und klar bewusst, wissend, vergänglich ist alles Bedingte, wie könnte es anders möglich sein. Da sprach Anuruddha die Mönche an, halt, Freunde, seid nicht traurig, klagt nicht. Hat nicht, Freunde, der Erhabene vorher schon gesagt, dass es Veränderung, Trennung und Anderswerden von allem Lieben und Angenehmen gibt? Daher, Freunde, wie könnte das erlangt werden? Von allem, was entstanden, geworden, verursacht ist und die Natur des Dahinschwindens hat, ist es unmöglich zu wünschen, möge es nicht zerbrechen. Verärgert doch die anwesenden Götter nicht. Und den Rest der Nacht verbrachten Anuruddha und Ananda im Gespräch über die Lehre. Dann sprach Anuruddha am Morgen zu Ananda, geh, Freund Ananda, nach Kusinara und sage den Malas von Kusinara folgendes, vollkommen erloschen, was ist das, ist der Erhabene, was jetzt recht ist zu tun, das tut. Das tat Ananda und die Malas von Kusinara wurden sehr traurig, als sie vom Erlöschen des Vollendeten hörten, und sie weinten und trauerten laut. Dann befahlen sie ihren Leuten Wohlgerüche, Blumenkränze, Musikinstrumente sowie Stücke doppelten Tuchs zum Upavatana zu bringen. Dort versammelten sie sich, ehrten und würdigten den Körper des Erhabenen mit Tanz, Gesang, Musik, Blumengirlanden und Wohlgerüchen und spannten Tücher als Baldachin und runden Seitenschutz auf, den sie dann mit Girlanden versahen. So verbrachten sie den Tag. Da kam den Malers aus Kusinara folgender Gedanke: Heute ist es zu spät geworden, lass uns morgen den Körper des Erhabenen verbrennen. Und so haben die Malers von Kusinara einen zweiten Tag damit verbracht, den Körper des Erhabenen mit Tanz, Gesang, Musik, Blumengirlanden, Wohlgerüchen zu ehren und zu würdigen. Und ebenso verbrachten sie einen dritten, vierten, fünften und sechsten Tag. Am siebten Tag wollten die Malers den Körper des Erhabenen nach Süden außerhalb der Stadt bringen und dort verbrennen. Acht Führer der Malers hatten sich eigens dazu gebadet und neue Kleider angezogen, doch sie vermochten den Körper des Erhabenen nicht aufzuheben. Das sagten sie dem Anuruddha, der darauf antwortete: Eines ist euer Streben, ihr Vasetas, ein anderes das der Götter. Diese wollen den Körper des Erhabenen durch das nördliche Tor in die Stadt und durch die Mitte der Stadt tragen, dann durchs östliche Tor zur Chetia Makuta Bandana bringen. Dort soll der Körper des Erhabenen verbrannt werden. So wie die Götter es wollen, so soll es geschehen. Zu der Zeit war Kusinara kniehoch mit Mandarava-Blüten überhäuft, als die Götter und die Einwohner von Kusinara, die Malas, den Körper des Erhabenen mit göttlichem und menschlichem Tanz, Gesang, Musik, Blumengirlanden und Wohlgerüchen geehrt und gewürdigt haben und ihn durch das nördliche Tor in die Stadt und durch die Mitte der Stadt trugen, dann durchs östliche Tor zur Chetia Makuta Bandana, um ihn dort niederzulegen. Daraufhin fragten die Malas Ananda, wie jetzt zu verfahren sei. Dieser erklärte ihnen alles genau so, wie der Erhabene es ihm zuvor gesagt hatte. Das taten die Malers und legten dann den Körper des Erhabenen auf das aufgeschichtete Holz. Zu dieser Zeit war Maha Kassapa gerade von Pava nach Kusinara mit einem großen Sangha unterwegs. Da ging der ehrwürdige Maha Kassapa vom Wege ab und setzte sich an den Fuß eines gewissen Baumes. Gerade kam da ein gewisser Einsiedler, der aus Kusinara eine Mandarava-Blüte mitgenommen hatte und unterwegs nach Pava war, vorbei. Mahakassapa sah den Einsiedler kommen und fragte ihn: Kennst du, Freund, unseren Lehrer? Ja, Freund, den kenne ich. Heute ist der siebte Tag, dass der Einsiedler Gotama völlig erloschen ist. Deshalb habe ich diese Mandarava-Blüte mitgenommen. Als das die Mönche hörten, die noch nicht restlos frei vom Begehren waren, rauften sie sich die Haare und weinten, warfen die Arme hoch, stürzten sich zu Boden, wälzten sich hin und her und klagten. Zu schnell ging der Erhabene ins vollkommene Nibbana ein, zu schnell entschwand das Auge der Welt. Andere Mönche aber, die ohne Begehren waren, trugen es achtsam und klar bewusst, wissend, vergänglich ist alles Bedingte. Wie könnte es anders möglich sein? Unter diesen Mönchen war ein im hohen Alter Ordinierter mit Namen Subhadda, der daraufhin sagte: Genug, Freunde, trauert nicht, klagt nicht. Nun sind wir von dem großen Einsiedler endlich frei. Nun müssen wir nicht mehr hören. Dies ist euch angemessen, das ist euch unangemessen. Jetzt tun wir, was wir wünschen und tun nicht, was wir nicht wünschen. Da sprach der ehrwürdige Mahakassapa die Mönche an: Genug, Freunde, trauert nicht, klagt nicht. Hat nicht, Freunde, der Erhabene vorher schon gesagt, dass es Veränderung, Trennung und Anderswerden von allem Lieben und Angenehmen gibt? Daher, Freunde, wie könnte das erlangt werden? Von allem, was entstanden, geworden, verursacht ist und die Natur des Dahinschwindens hat, ist es unmöglich zu wünschen, möge es nicht zerbrechen. So ignorierte Mahakassapa diskret das unschön Gesagte, und dem geneigten Hörer wird aufgefallen sein, dass dieser Subhadda die namensgleiche Negativentsprechung zum vorherigen letzten Schüler, Ordinierten und Arahant des Erhabenen ist. Inzwischen wollten die Führer der Malers das aufgeschichtete Holz des Erhabenen anzünden, konnten es aber nicht. Und als sie Anuruddha danach fragten, sagte dieser: Eines ist euer Streben, ihr Vasitas, ein anderes das der Götter. Mahakassapa ist mit einem großen Sangha hierher unterwegs. Das aufgeschichtete Holz wird so lange nicht brennen, bis der ehrwürdige Mahakassapa zu Füßen des Erhabenen das Haupt gebeugt hat. So wie die Götter es wollen, so soll es geschehen. Da kam Mahakassapa nach Kusinara zum aufgeschichteten Holz des Erhabenen, legte die Robe auf eine Schulter und die Handflächen ehrerbietend zusammen, umrundete das aufgeschichtete Holz dreimal rechts herum, öffnete den Metallbehälter auf der Fußseite und beugte das Haupt vor den Füßen des Erhabenen. Das taten dann auch alle mitgekommenen Nonnen und Mönche, und als sie fertig waren, entzündete sich das aufgeschichtete Holz des Erhabenen von selbst. Als der Körper des Erhabenen verbrannt war, regnete es plötzlich auf das aufgeschichtete Holz, und auch die Malas aus Kusinara löschten das Feuer mit duftendem Wasser. Vom verbrannten Körper des Erhabenen aber, von Haut, Gewebe, Fleisch, Sehnen und Flüssigkeit, war keine Asche und kein Staub zu sehen. Nur die Knochen blieben übrig. Wie, wenn man Butterschmalz oder Öl verbrennt. Von den doppelten Stofflagen verbrannten nur zwei, nämlich die innere und die äußere. Dann brachten die Malas von Kusinara die Knochen des Erhabenen in ihre Versammlungshalle, stellten Speere darum auf, umfangen von einer Mauer aus Bögen, und ehrten und würdigten diese 7 Tage mit Tanz, Gesang, Musik, Blumengirlanden und Wohlgerüchen. Da hörte der König von Magatha, Ajatasattu, der Sohn der Videhi, dass der Erhabene in Kusinara völlig erloschen sei, und sandte einen Boten zu den Malas von Kusinara. Der Erhabene ist aus der Fürstenkaste, ein Katiya. Ich bin eines Teiles der Knochen des Erhabenen würdig und möchte damit für den Erhabenen einen Stupa errichten und ein Fest feiern. Ebenso taten es die Lichavis aus Vesali, des Erhabenen Verwandte die Sakas aus Kapilavattu, die Bullis aus Alakappa, die Kuliyas aus Ramagama, ein Brahmane aus Vetadipa und die Malas aus Pava. Doch die Malas von Kusinara entgegneten den versammelten Boten: Der Erhabene ist in unserem Stadtbereich völlig erloschen. Wir werden die Knochen des Erhabenen nicht aufteilen. Da sprach der Brahmane Donna zu den Versammelten diesen Vers: Freunde, hört meine Worte. Geduld lehrte unser Erwachter. Nicht gut ist es, wenn edle Menschen beim Teilen von Knochen streiten. Mögen wir als Freunde einträchtig sein, freudig durch 8 teilen. Mögen Stupas in allen Richtungen sein, damit viele an dem Weisen Zuversicht erlangen. Dann sollst du, Brahmane, die Knochen des Erhabenen gerecht in 8 Teile aufteilen. Und nachdem der Brahmane Donna die Knochen des Erhabenen in guter Weise in 8 Teile aufgeteilt hatte, sagte er: Nun, Freunde, gib mir dieses Gefäß, denn auch ich werde für das Gefäß eine Stupa errichten und ein Fest feiern. Und man gab dem Brahman Donna das Gefäß. Es hörten aber auch die Moriyas aus Pipadivana, dass der Erhabene in Kusinara völlig erloschen sei, und sandten noch einen Boten zu den Malas von Kusinara. Der Erhabene ist aus der Fürstenkaste, ein Katiya. Wir sind eines Teiles der Knochen des Erhabenen würdig und möchten damit für den Erhabenen einen Stupa errichten und ein Fest feiern. Nicht gibt es mehr einen Anteil an den Knochen des Erhabenen. Aufgeteilt sind die Knochen des Erhabenen. Nehmt euch von hier die Kohlenasche. Und sie nahmen von dort die Kohlenasche. Danach errichtete der König von Magatha, Ajatasattu, der Sohn der Videhi, in Rajagaha, für die Knochen des Erhabenen einen großen Stupa und feierte ein Fest. Und so taten es die Lichavis aus Vesali, des Erhabenen Verwandte die Sakas aus Kapilavattu, die Bullis aus Alakappa, die Kuliyas aus Ramagama, der Brahmane aus Vetadipa, die Malas aus Pava, die Malas von Kusinara, Der Brahmane Donna und auch die Moriyas aus Pipalivana haben für die Asche einen großen Stupa errichtet. So gab es 8 Stupas für die Knochen, einen 9. für das Gefäß und einen 10. Stupa für die Asche. So hat es sich damals zugetragen. Und um die Zeit des Königs Ashoka fügte man später noch hinzu, 8 Teile blieb von des Sehers Knochen. 7 davon werden im Rosenapfelbaumkontinent verehrt. Ein Teil des allerhöchsten Menschen verehrt die Naga-Königin Ramagama. Einen Zahn verehren die himmlischen Götter. Einen verehrt man in der Stadt Gandhara. Wiederum einer ist im Königreich von Kalinga. Noch einen weiteren verehren die Naga-Könige. Diese Erde ist geschmückt mit dem Glanze der Reliquien. Diese vorzüglichen Geschenke sind der Schmuck der Welt. In dieser Weise wurden die Knochen des Sehers mit den Verehrungen verehrungswürdig verehrt. Von hohen Göttern, Nagas und Menschen wurde er verehrt. Von besten Menschen wurde er dort verehrt. Verneigt euch mit zusammengelegten Händen. Erwachte sind wahrlich selten. Einmal in 100 Weltzeiten. Das war des Buddhas letzte Reise. Erzählt und editiert nach dem Pali Mahaparinibbana Sutta, Digha Nikaya 16.